Sie für die Gedanken schon bei der Einleitung, die sehr gut zum Thema von der heutigen Predigt passen. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, wir fahren dort weiter. Jetzt muss man vielleicht halt hier schnell löschen, wenn man... Ich glaube... Nein, muss unter, darunter. Ja, der rechts, ja. Sehr gut. Mit der Zeit fingen wir es noch raus. Ja, es hat neue Schalter gegeben und das ist nicht mehr alles ganz gleich. Das hat mit dem zu tun, dass wir dann da noch Licht machen, mal für die Kanzelseite. Also. 1. Petrus 4, Vers 1, ich habe die Zürcher Übersetzung. Wenn also Christus im Fleisch gelitten hat, dann sollt auch ihr euch mit der gleichen Gesinnung wappnen. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen und richtet sich in der ihm noch bleibenden Zeit seines irdischen Lebens nicht mehr nach den Begierden der Menschen, sondern nach dem Willen Gottes. Denn lange genug habt ihr getan, wonach den Heiden der Sinn steht, als ihr ein ausschweifendes, gieriges Leben mit Trinkgelagen, Fressereien, Zechereien, frevelhaftem, götzendienerischem Treiben führtet. Das befremdet sie ja, dass ihr euch nicht mittreiben lasst. Das befremdet sie ja, dass ihr euch nicht mittreiben lasst im selben Strom eines zügellosen Lebens. Und eben darum verwünschen sie euch. Sie werden aber Rechenschaft ablegen müssen vor dem, der sich bereithält, die Lebenden und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie nach der Weise der Menschen gerichtet werden im Fleisch. Nach der Weise Gottes aber das Leben haben im Geist. Wir haben in den Textlesungen schon einiges gehört, auch, was Gottes Plan ist, gerade im Jesaja-Text. Er will Mitte sein, er will das Zentrum sein. Aber dazu muss er eine Trennung machen. Das heisst, dort vom Gericht über Völker. Wir kommen noch auf diesen Punkt zurück. Aber im Petrus geht es zuerst einmal über die Leidensbereitschaft. Wenn also Christus im Fleisch gelitten hat, sollt auch ihr euch mit der gleichen Gesinnung wappnen. Machen wir locker. Oder? Ist nicht ganz so einfach. Leidensbereitschaft. Ja, es ist so. Jesus hat gelitten und das Evangelium in der Welt verkündigt und hat das Evangelium verkündigen von denen, die ihm nachfolgen. Und das geschieht bis heute. Wir lesen ja etwas von dieser Verkündigung, gerade im Vers 6, wo ein spezieller Vers ist. Aber es geht immer wieder um das, dass die Botschaft vom Heil Gottes unter die Menschen kommt. Jesus, Gott, will Leben geben. Und darum denke ich, kommt es darauf an, wie wir leben. Denn wir sind die Stellvertreter Jesu auf dieser Welt. Es kommt darauf an, wie wir leben. Mit unserer Hinwendung zu Gott, zu Jesus Christus, haben wir nicht das Ziel erreicht, sondern dann ist erst der Start gelungen. Und jetzt geht es darum, dass wir uns auf diesem Weg bewähren. Die Bewährung, die möchte ich in kurz verschiedenen Aspekten betrachten. Einerseits schauen wir mal, was Gesinnung, wie es der Petrus sagt, denn dann sollt auch ihr euch mit der gleichen Gesinnung wappnen, was Gesinnung und Sünde miteinander zu tun haben. Denn er sagt, wer mit dieser Gesinnung lebt, hat mit der Sünde abgeschlossen. Interessante Aussage. Im zweiten Aspekt möchte ich mal ein bisschen beleuchten, altes Leben, neues Leben. Gibt es da einen Moment, so, jetzt ist alles anders. Und am Schluss, das, was auch angetönt ist, Gericht und oder Heil. Gericht und Heil, wo uns das Wort Gottes auch immer wieder nebeneinander stellt. Und ich fange an mit dem Thema Gesinnung und Sünde. Der Petrus weist darauf hin in unserem Text, welche Gesinnung das Jesus hatte. Wenn also Christus im Fleisch gelitten hat. Jesus hat die Gesinnung gehabt. Es geht jetzt nicht darum, dass ich ein gutes, gemütliches, schönes, erfülltes Leben habe. Das wünschen wir uns ja alle. Aber Jesus hat irgendwie eine andere Gesinnung gehabt. Ich weiss nicht, aber ich gehe davon aus, dass der Petrus den Brief vielleicht von Paulus kennt hat, den er an Philipper geschickt hat. Wir erinnern uns, die die Bibel ein bisschen kennen, aus dem Philipperbrief, ab Verse 2, 5 und folgende, wo es heisst, dass Jesus Christus von der Herrlichkeit Gottes in die Welt gekommen ist. Dass er in seiner Gesinnung bereit war, seine Herrlichkeit aufzugeben und Mensch zu werden und hier als Mensch das Leben zu führen. Mit allem, was dazugehört. Dort ist auch von dieser Gesinnung die Rede, wenn wir da lesen, so seid gesinnt, wie es eurem Stand in Christus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein. Und so weiter. Und dann heißt es, er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Also in dieser Gesinnung ist das Leiden schon bereits mit dabei. Als Jesus in die Welt gekommen ist, hat er gewusst, was ihn erwartet. Und so lesen wir von Petrus jetzt also, seid auch ihr gesinnt. Mit der gleichen Gesinnung. Jesus Christus hat, also Petrus sagt hier, denn wer am Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Leiden am eigenen Körper, das hat immer irgendwelche Folgen. Wenn wir leiden, wenn wir krank sind, vielleicht im Spital liegen, wenn es uns miserabel geht, und wir einfach leiden, unabhängig jetzt, ob es mit dem Evangelium zu tun hat oder nicht, dann fängt unsere Gesinnung schon bereits an, in eine andere Richtung gehen, unser Denken. Ich rede es mal vom Denken. Dann hat die Sünde in dem Sinn gar nicht mehr so grossen Raum. Dann geht es uns darum, dass wir wieder gesund werden, dass es wieder besser geht. Wir versuchen, das zu überwinden, darüber hinwegzukommen. Das hat dann erste Priorität. Und hier, denke ich, redet der Petrus aber auch vom Leiden, was um Christi willen geht. Wer so weit gekommen ist, dass er bereit ist und das auch praktisch durchlebt, dass er leidet um Christi willen, bei dem hat die Sünde plötzlich ganz einen anderen Stellenwert. Bei dem hat die Welt, ich rede jetzt mal nicht von der Sünde, sondern von der Welt und von all dem, was die Welt uns bietet, an Gutem und Schlechtem, bekommt einen anderen Stellenwert. Leiden am eigenen Körper um des Glaubens willen hat, denke ich, auch mit einer Veränderung im Verhalten, speziell bezüglich von Sünde, zur Folge. Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Ich glaube, das Denken ist es, was hier angesprochen wird, was sich bei uns muss mehr und mehr festsetzen. Und ich habe mir jetzt nur so aufgeschrieben, wer also leidensscheu und feig zurückweicht, wenn es darum geht, sich zu Jesus Christus zu bekennen, der wird vermutlich auch keinen Sieg haben über die Sünde in seinem Leben. Wenn du also nicht Sieg hast über dein Leben, frag dich, ob deine Lebenshaltung, deine Glaubenshaltung wirklich eine bekennende ist, eine zu Jesus Christus bekennende Haltung ist. Es geht mir auch an, dass ich rede nicht zu, ich rede ja zuerst zu mir, denn alles, was da steht, das trifft zuerst den, der darüber redet. Jesus Christus hat ein für alle Mal an seinem Leib gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten, lesen wir im Kapitel 3, Vers 18. Habe ich letztes Mal darüber predigt. Und der Gedanke ist es, den Petrus wieder aufnimmt und weiterführt. Christ sein ist kein Kuschelerlebnis. Wir sind nicht dazu berufen, als Christen, um uns an der Schönheiten, ich sage jetzt das mal ein bisschen provokativ vielleicht, an der Schönheiten und an der Angebot von dieser Welt zu berauschen. Es geht vor allem darum, dass das nicht zu unserem Grundinhalt vom Leben wird, sondern das Reich Gottes, wie ich vorhin gesagt habe. Und so wird euch alles andere hinzugegeben werden. Aber wenn primär die Welt und das, was die Welt bietet, uns anzieht, uns fasziniert und wir von dem begeistert sind und dem naheifern, dann ist Christus immer am zweiten, dritten, vierten Platz in unserem Leben. Ich glaube nicht, dass wir dann Sieg über Sünde erfahren. Der Jakobus schreibt: Denn Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Jakobus 4, Vers 4. Ich vermute, dass wir so Sachen und auch ich so Sachen nicht unbedingt gern hören. Und manchmal würde man solche Aussagen am liebsten ein bisschen umschreiben oder umdeuten. Die meisten kennen ja den Urtext nicht, also könnte man doch da ein bisschen dran umschrübeln, oder? Und ein bisschen umdeuten. So, dass es nicht mehr so beißt. Aber das bringt uns nicht weiter. Die wahre Gesinnung von Jesus und die wahre Gesinnung, wie sie Jesus hat, macht definitiv keine Kompromisse mit weltlicher Abhängigkeit oder Abhängigkeit von der eigenen Lust. Wir tun gerne sinieren denn und theologisieren vielleicht über so Verse wie der Vers 6, denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt worden und so weiter. Oder auch, wie wir schon im Kapitel 3 hatten, das tut man gerne drüber sinieren, aber eigentlich das, was vorher, der Kern von der Aussage, was vorher ist, mit einem Nachtelzucken an einem vorbeigehen lassen, das bringt uns nicht weiter. Ich komme dann schon noch auf den Vers 6 zurück. Der Petrus, der lässt uns mit seinen Aussagen nicht in Ruhe. Mir auch nicht. Er sagt nicht nur, dass wer körperliche Leiden erduldet hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, sondern jetzt geht er noch weiter und er sagt dann, und er richtet sich in der ihm noch bleibenden Zeit seines irdischen Lebens nicht mehr nach den Begierden der Menschen, sondern nach dem Willen Gottes. Also es gibt eine Alternative. Die Bibel lässt uns eigentlich nie mit einer Aussage allein, mach das nicht und mach dieses nicht. Sondern sie bietet uns immer eine Alternative. richte dein Leben, dein Denken, dein Handeln aus am Willen Gottes. Im Unser Vater beten wir, dein Wille geschehe. Ja, wenn und wo, wenn nicht bei uns, wo sagen wir, sie Christen, wir folgen Jesus nach. Wo und bei wem soll denn der Wille Gottes geschehen, wenn nicht bei uns, in dieser Welt, bei seiner Gemeinde, wo er ins Leben gerufen hat. Das führt mich zum zweiten Punkt, altes Leben, neues Leben. In den Briefen vom Neuen Testament, das heisst im Neuen Bund, wo Jesus eingeführt hat, mit dem Abendmahl, hat er gesagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Da wird immer wieder ersichtlich, dass es einen Wechsel gibt in der Herrschaft vom Leben von einem Gläubigen, von einem Christ. Ein Wechsel, ja, ich habe am Anfang gesagt, und dann ist alles neu. Ich glaube so nicht. Und trotzdem ist der Wechsel vermutlich schon ein Moment, wo wir aber nicht immer wissen, wenn er passiert ist. Es gibt ein Alt und ein Neu. So wie ein Kind geboren wird, es ist vorher im Mutterleib und kommt nachher auf die Welt und hat eine neue Umgebung, ein neues Leben. Es lernt von klein auf alles, was es braucht, um existieren als Mensch auf dieser Erde. Und Jesus sagt zum Nikodemus, wir müssen neu geboren werden. Also das ist immer wieder ein Thema. Und dabei geht es von mir aus gesehen weniger um die terminologische Frage, jetzt ist es passiert, jetzt ist alles neu. Sondern es geht, dass die Veränderung Gestalt annimmt. Und wir, wenn wir ein neues Leben haben, wenn Jesus Christus in unserem Leben zum Herr geworden ist, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, dann wachsen wir in das neue Leben hinein. Darum habe ich gesagt, mit der Bekehrung ist nicht das Ziel erreicht, mit der Hinwendung zu Jesus ist nicht das Ziel erreicht, sondern haben wir uns auf einen Weg gemacht. Und da ist nicht vom ersten Tag an alles anders in unserem Leben, in unserem Empfinden. Aus der Sicht Gottes vermutlich schon. Ein Neues ist geworden. Gott beurteilt das von dieser Sicht, was aus uns geworden ist. Wir sind jetzt ein Kind Gottes. Aber für uns auf dieser Welt, sichtbar, wachsen wir jetzt auf diesem Weg. Und können vielleicht nicht einmal sagen, dann bin ich geboren. Wenn jetzt deine Eltern und der Staat und so weiter in der Geburtsurkunde nicht dein Datum von der Geburt eingetragen hätten und der Tijan heute könnte Geburtstag feiern, wenn das nicht irgendwo festgehalten wäre, Tijan, wüsstest du, wenn du geboren bist? Wenn das nie nicht aufgeschrieben wäre, die Mutter hätte es nicht gesagt und so weiter und so fort. Wir wüssten es doch nicht. Und so sagt auch Jesus zum Nikodemus, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und woher er geht. So ist jeder, der von Neuem geboren ist. Du bist neu geboren, du bist ein Kind Gottes, aber jetzt muss das sichtbar werden im Lebensalltag. Und so schreibt dann der Paulus im Römerbrief, dass wir die Gesinnung durch den Heiligen Geist in uns zulassen sollen, die Veränderung von der Gesinnung. Es heisst nämlich genau dort in dem Römer 12,2 nicht, verändert euch. Das wäre so, wie wenn ich jetzt würde das Werkzeug in die Hand nehmen und an mir rumschrauben und etwas verändern. Eigentlich heisst es, passt euch nicht dieser Weltzeit an, so in dem Sinn, lasst euch umgestalten. Oder lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes oder Denkens, zu erkennen den Willen Gottes. Es ist also nicht ein Befehl, dass ich mich jetzt verändere, so Kirchhör, und jetzt machst du, jetzt gehst du in die Hose, krempelst die Ärmel auf und jetzt machst. Sondern es geht darum, dass der Heilige Geist in dir und in mir ein Werk will vollbringen, das anfängt und weitergeht und bis zu unserem Todestag nicht zu Ende ist. Das ist ein wachstümliches Thema. Es geht also letztlich darum, dass Gottes Handeln an und durch uns sichtbar wird. Und das ist wachstümlich. Aber das Bestreben, das sollte an dir sichtbar werden. Ich will das. Ich will, dass Gott mich verändern kann. Ich will Schritte weiterkommen. Es ist noch interessant, es gibt bei Kindern ein bisschen unterschiedliche Charaktere. Und dann gibt es die Kinder, die wollen alles selber. Du darfst ihnen nicht helfen, sie wollen alles selber. Es gibt eine Mauerei am Tisch, aber sie wollen selber, du darfst das nicht schneiden. Sie wollen selber. Und was auch immer das ist, ganz verschiedene Sachen. Und andere, denen muss man ein bisschen länger helfen. Sie wollen selber laufen, nicht haben. Und die anderen, die wollen immer haben, die sind eher ein bisschen verunsichert. Und es gibt auch Christen, die beiderlei Art haben. Die einen muss man länger begleiten. Man muss sie unterstützen auf dem Weg, manchmal auch stützen. Und andere, die sind relativ schnell selbstständig und gehen vorwärts. Es ist nicht das eine besser als das andere, sondern jedes soll in dem Rahmen, wie Gott mit ihm geht, wie es Gott führt, wachsen. Aber es braucht immer auch die anderen, das Du, das Nebendran, das mithilft. Der Petrus schreibt dann, ihr habt, ist das Richtige? Nein, das kommt noch. Der Petrus schreibt dann, ihr habt lang genug das gemacht, wonach den Heiden der Sinn steht. Heiden stehen hier im Sinn von sonnigen Leuten, wo einfach Gott nichts am Hut haben mit Gott. Allenfalls noch mit Götzen, das ist auch hier erwähnt. Und Petrus nennt sichtbare Sachen, die sinnbildlich sind für die damalige Zeit. Er sagt hier, denn lange genug habt ihr getan, wonach den Heiden der Sinn steht. Und dann heisst da, als ihr ein ausschweifendes, gieriges Leben mit Trinkgelagen, Fressereien, Zechereien, frevelhaften, götzendienerischem Treiben führtend. Also der Petrus tut da eine Aufzählung machen, die sicher nicht vollständig ist. Aber die vielleicht ein Bild darstellt von der damaligen Zeit. Ob es heute so viel anders ist, weiss ich nicht. Das ist ein bisschen krass ausgedrückt. Aber ich denke, in vieler Hinsicht ist die Sünde noch die gleiche, nur ist sie vielleicht gesellschaftsfähiger geworden. Auch das vielleicht ein Zeichen von der Zeit. Der Petrus schreibt dann, dass sie sich nicht an dem Leben orientieren, aber genau, dass das, was sie jetzt neu leben, in diesem neuen Denken auf Christus bezogen, dass das für die anderen, für die Aussenstehenden, wie eine Nachlage wirkt. Bis jetzt haben sie dort mitgemacht, jetzt machen sie nicht mehr mit. So nicht, ich mache nicht mehr jeden Mist mit. Und so werden die Leute, und so werden auch wir, zu einem Anstoss, vielleicht für ehemalige Freunde und Kollegen, an sie, wenn du plötzlich ein geheiligtes Leben führst. Und der sieht das an dir. Und er lebt in der Sünde. Dann ist das für den wie eine Nachlage. Ohne dass du etwas sagst. Und dann gibt es Widerstand. Haben wir das schon erlebt? Also ja, das schon als Jugendlicher vor allem. Habe ich das schon hier und da ein bisschen erlebt. Plötzlich wirst du ausgelacht und gehörst irgendwie nicht mehr dazu. Das kann es geben. Sind wir bereit, uns das gefallen zu lassen? Vielleicht eine provokative Aussage, Zitat von mir, vielleicht hat es auch schon jemand anders gesagt. Wer als Christ durch sein Leben in der Heiligung keinen Anstoß in der Welt erregt, muss sich fragen, ob er nicht bereits zu angepasst lebt. Ende der Durchsage. Ich muss mir das selber sagen. Und da komme ich auf den Vers zurück, wo der Benny gelesen hat, in der neutestamentlichen Lesung, wo Jesus ja dem Blinden die Augen geöffnet hat. Das ist die Situation. Und Jesus sagt dort, wir müssen die Werke wirken. Die Werke Gottes wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wir haben noch so viele Tage, dass wir wirken können. Anscheinend ändert das mal noch, ich weiß es nicht. Und ich weiß vor allem nicht, wann. Aber Jesus redet in der Wir-Form. Wir müssen die Werke wirken. Und dann sagt er, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Er ist nicht mehr in der Welt. Wer ist jetzt das Licht? Die Gemeinde. Wir, Gemeinde. Du und ich. Wandelt im Licht. Seid Licht. Eine Lampe, wo brennt, stellt man nicht unter den Tisch. Eine Stadt, vielleicht das Bild von einer grösseren, auf einem Berg, kann nicht verborgen bleiben. Wir sollen wirken, die Werke dessen, der uns gesandt hat, solange es Tag ist. Und zum dritten Punkt. Gericht oder Heil. Wir haben aus der Jesaja-Lesung gehört, dass Gott auch Völker und Nationen richten wird. Es ist dort eigentlich ein positiver Text. Gericht ist nicht per se negativ. Gott schafft Recht. Gott schafft Recht nach seiner Gerechtigkeit. Es heißt, da in fernen Tagen wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet sein. Der Berg des Herrn, Gegenwart Gottes auf dem Berg des Herrn. Da wird fest gegründet sein. Alle Nationen werden zu ihm strömen und viele Völker werden hingehen und sagen, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn. Also da ist nicht jetzt in Jerusalem der Tempelberg gemeint, da ist die Gegenwart Gottes als solches gemeint. Wer darf gehen auf den Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Lesen wir im Psalm 24. Wer unschuldige Hände hat, wer reinen Herzens ist, Wer nicht gesinnt ist auf Lug und Trug und wer nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen des Herrn empfangen, die Gerechtigkeit des Gottes seines Heils. Gott wird Recht sprechen. Und das Gericht hat immer zwei Seiten. Es hat Seiten vom Heil und es hat Seiten von der Verurteilung, von der Strafe. Das Völkergericht Gottes wird in Gerechtigkeit sein. Der liebe Gott, wo vielleicht gern einige hätten, der liebe Gott, wo am Schluss allen so seine Streicheleinheiten gibt, der existiert nicht. Das ist unsere Wunschvorstellung, das ist Märchen. Das ist ein Unsinn, der mit dem Wort Gottes nichts zu tun hat. Der Petrus schreibt von denen, die sich an der Begierde der Welt orientieren, an ihrer eigenen Lust, dass sie Rechenschaft werden ablegen müssen vor dem, der sich bereithält, die Lebenden und die Toten zu richten. Jesus selber redet vom jüngsten Gericht, Matthäus 12, 41 und folgende. Und er sagt, dass alles Gericht ihm übertragen ist. Johannes 5. Der Paulus, der Petrus, der Jakobus, der Judas, der Hebräerbrief und sowieso die Offenbarung. Alle reden von einem Gericht. Wir können nicht nur vom lieben Gott reden. Das Gericht gehört auch dazu. Bagatell, Unsinn. Nein, es ist tiefen Ernst. In der Offenbarung lesen wir, Offenbarung 22,8, den Feigen und Ungläubigen, den mit Gräueltaten befleckten und Mördern, den unzüchtigen Zauberern und Götzendienern und allen, die der Lüge dienen, wird ihr Teil beschieden sein im brennenden Feuer und Schwefelsee. Das ist der zweite Tod. Das Gericht Gottes wird eine schreckliche Realität sein. Aber der Petrus will uns ja nicht in Angst und Schrecken versetzen. Sondern er will, dass wir festhalten an Christus. Denn Jesus hat auch gesagt, dass er nicht gekommen ist, um die Welt zu richten, sondern dazu, dass die Welt gerettet wird. Und das lesen wir ja auch in der Offenbarung. Ich will jetzt den Abschnitt nicht lesen, sonst wird es zu lang. Aber in der Offenbarung hat die hier noch Verse vom Kapitel 22, 1 bis 7, wo wirklich etwas von dieser Liebe Gottes, von dem Trost. Und dann heisst er am Schluss: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Dürstenden von der Quelle des Lebens Wasser zu trinken geben, umsonst. Wer überwindet oder wer den Sieger ringt, wird dies alles erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Gott schafft Neues. Und er will nicht letztendlich das Gericht, sondern die Rettung, das Heil. Ja, der Vers 6 ist ja der, der uns vielleicht am meisten noch ein bisschen umtreibt, manchmal. Was ist da wirklich geschehen? Letzten Sonntag hat der Benny schon darauf hingewiesen. Was darum gegangen ist, um die Grablegung von Jesus. Was hat Jesus gemacht, als er ins Grab gelegt worden ist? Was ist nachher in dieser Zwischenzeit bis zur Auferstehung passiert? Und er hat dort auch erklärt, wie Jesus ins Totenreich gegangen ist, dort sich gezeigt, sich offenbart hat, der Verstorbene hat auch darauf hingewiesen, dass die alttestamentlichen Gläubigen nicht unbedingt geglaubt haben oder gerechnet haben, dass sie mit dem Tod nachher zu Gott gehen. Bei Gott sein, sondern im Totenreich, in der Vergessenheit, hat das auch mit dem Psalm 88 den ausführlichen begründet. Aber Jesus ist dann im Grab ins Totenreich und laut Petrus hat er dort verkündigt, hat er Botschaft gezeigt, hat der Sieg über Sünde, Tod und Hölle gezeigt und wenn wir nachher auch noch schauen, dass Jesus am Schächer am Kreuz gesagt hat, du wirst heute mit mir im Paradiese sein, hat Jesus wahrscheinlich zwei Sachen, zwei Orte besucht. Das Totenreich und das Paradies, das nicht identisch ist, aus meiner Sicht. Das ist nicht das Gleiche. Und vielleicht halte ich für möglich, ich habe mit verschiedenen auch geredet oder Auslegungen gelesen, die einen rechnen damit, dass Jesus dort verkündigt hat und sich die damals, die Verstorbenen dort nochmal können entscheiden oder um Rettung oder Verlorenheit. Dann müsste ich sagen, dann sind sie aber ganz dumm, wenn sie dort nicht noch am letzten Zacken sich Jesus zuwenden. Das kann ich nicht beurteilen, da halte ich mich zurück, das weiss ich nicht. Aber etwas ist passiert, eine Veränderung ist passiert. Mit dem, dass Jesus dort im Totenreich war, denke ich, dass die, zumindest die, die im Glauben gestorben sind, auch schon vom Alten Testament her und seither, dass die nicht mehr einfach im vergessenen Totenreich sind, sondern im Paradies. Ich kann mir vorstellen, dass dort ein Wechsel passiert ist. Interessant ist auch, dass in dieser Zeit, nachdem Jesus auferstanden ist, lesen wir, dass viele fromme Tote auferstanden sind und vielen Leuten begegnet sind in Jerusalem. Dort ist eine Veränderung passiert. Sie sind aus dieser Vergessenheit, aus dieser Verlorenheit vom totenreichen Art weggekommen zu einem realen, anderen Dasein. Das ist noch der Vers, den ich auch vorhin zitiert habe. Und ich glaube, dass dort eine Veränderung passiert ist, so dass wirklich der Schächer am Kreuz ins Paradies und nicht ins vergessene Totenreich ist gekommen. Und ab dem Neuen Testament lesen wir von Paulus, es ist für mich besser zu sterben und beim Herrn zu sein. Also da ist eine neue Perspektive. Er hat hier gesehen, vom neuen Bund her, wenn ich sterbe, bin ich beim Herrn. Er ist noch nicht auferstanden. Aber das muss der Bereich sein, wo Jesus zum anderen sagt, das Paradies. In der Gegenwart Gottes, aber noch nicht in der leiblichen Auferstehung, die ist noch nicht da. Es ist nicht ein Todeszustand, wo, wie das teilweise bei den, oder wie das bei den Adventisten gelernt wird, in einem Seelenschlaf drin sein, sondern dass sie wirklich eine reale Gegenwart haben, irgendeiner Form, wo Gott gegenwärtig ist. Das ist so das, was ich das Gefühl habe. Und da gibt es nachher die Scheidung. Das Fleisch ist gerichtet aufgrund von der Sünde. Der Körper stirbt, das werden wir auch erleben. Ich bin aber nicht sicher, ob hier nur einfach der normale Tod gemeint ist. Ich kann die Antworten nicht geben. Aber nach Gottes Art, nach Gottes Weise aber das Leben haben im Geist. Um das geht es letztendlich, dass wir durch den Heiligen Geist Leben haben. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darum geht es, dass wir mit Jesus verbunden leben. Darum soll unser Leben ausgerichtet sein, für ihn hingehen, damit wir in ihm Leben haben. Amen.